Willkommen bei Bekitzung. Jederzeit jüdisch in Kürze. Ein Podcast von J-Community. Wir reden mit verschiedenen Leuten über ihre Schulzeit, Studium und Karriere, die jüdische Identität, gestern, heute und in Zukunft.
Perje, lass mal gleich reinspringen in dein Leben. Wie der Name schon sagt, vielleicht Perje wird schön auf Englisch ausgesprochen, aber wenn man es auf Deutsch ausspricht, sagen wir so, Persia, gibt es schon den ersten Anhaltspunkt von deiner Vergangenheit, nämlich Persien. Vielleicht der eine oder andere hat das mal in der Geschichte gehört. Aber Persien ist ja das heutige Iran.
Genau.
Und wo bist du dann geboren?
Also ich wurde im wunderschönen Allgäu in Bayern geboren. genau, aber meine Eltern sind aus dem Iran, mein Vater und meine Mutter. Und genau, die haben sich dann hier in Deutschland kennengelernt. Auch in Bayern.
Bayern?
Genau.
Wie kam es dazu?
Ich glaube, das war einfach, als sie sozusagen Asyl bekommen haben, dann einfach der erste Ort, wo sie halt hingeschickt wurden. Und dann sind sie auch erstmal da geblieben. Und genau, haben sich dann dort kennengelernt und haben dann genau geheiratet. Dann bin ich auf die Welt gekommen, dann mein Bruder. Und dann haben wir auch eine Zeit lang wirklich in Süddeutschland gelebt. Und dann sind wir in den Norden, nach Bremen, wo ich dann auch 10 Jahre gelebt habe. Und eigentlich nenne ich mich selber Bremerin, aber genau.
Aber deine Familie, hast du gerade gesagt, diese haben Asyl beantragt. Das heißt, die sind geflohen aus dem Iran.
Ja, weil meine Mutter aufgrund ihrer Jüdischkeit sozusagen und mein Vater war eben so ein politischer Gegner von dem Regime, das dann gekommen ist Ende der 70er Jahren.
Von Ayatollah Khomeini.
Genau. Und die mussten dann so schnell wie möglich weg. Und also am Anfang der Revolution, als es sozusagen passiert ist, meine Eltern haben es ja mitbekommen und es war eigentlich noch okay, aber die sind dann halt immer strenger geworden und es gab dann immer mehr Regeln und dann haben meine Eltern gesehen, okay, das klappt nicht, wir können hier nicht bleiben und dann sind sie weg. Und eigentlich war der Plan, dass sie erstmal nach Deutschland kommen und dann wollte meine Mutter nach L.A., wo es eine sehr, sehr große persische Community gibt und mein Vater wollte tatsächlich nach Australien und dann haben sie sich aber kennengelernt und haben dann geheiratet und sind dann, wollten nicht mit dem Baby sozusagen wieder weiter und sind dann geblieben.
Okay, jetzt musst du mal das erklären. Viele, glaube ich, unsere Zuhörer wissen nicht, sie denken halt Iran, also sie kennen das heutige Iran, aber sie wissen nicht, wie Iran in der Vergangenheit war, also bevor es zu dieser großen, ich glaube, das nennt man die Islamische Revolution von Ayatollah Khomeini, das war wann war das nochmal, weißt du das?
79.
79, das also vor 79 war das Leben in Iran ganz anders als heute.
Ja.
Kannst du mal ein bisschen davon erzählen und vor allem auch das jüdische Leben in Iran?
Ja, also tatsächlich muss ich auch zugeben, dass ich, so als ich aufgewachsen bin, immer dieses Bild von Islam und Regime und Diktatur hatte, bis mein Vater mir überhaupt mal erzählt hat, dass es andere Zeiten gab. Und zwar gab es davor eine Monarchie, also wir hatten einen König und es war wirklich sehr offen. Die Frauen waren die religiösen Frauen waren halt eben bedeckt, aber es war eine total moderner Staat, genau wie in Deutschland, vielleicht sogar fortgeschrittener als in Deutschland. Und keine Ahnung, es war einfach total frei. Es gab Sängerinnen, es gab Models, die ganz normal gearbeitet haben. Und ja, das jüdische Leben war auch sehr so vielfältig. Und es gab, ich meine, es gab 11 Synagogen alleine in Teheran, die wirklich auch funktionieren, also
große
in Betrieb
Synagogen
waren. Genau. Und es gab koschere Läden und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und dann aber während der Revolution sind halt viele ausgewandert und mussten das Land verlassen. Und wie gesagt, ja, sind viele nach Amerika gegangen, vor allem nach L.A. und Great Neck, falls das hier, also es ist in der Nähe von New York.
Okay, ja.
Genau.
Und warst du schon mal selber in Teheran? In Iran?
Ja, tatsächlich war ich 3-mal dort.
3-mal?
Mhm.
In welchem Alter? Erzähl mal, das muss man nochmal erzählen.
Das erste Mal war ich tatsächlich, als ich 1 Jahr alt war, da kann ich mich nicht dran erinnern. Dann war ich einmal dort, als ich 18 war und dann nochmal mit 19. Und dann bin ich nach Israel gegangen für ungefähr 2 Jahre. Und danach habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr getraut, dort zurückzugehen, weil es einfach gefährlich ist. Vor allem, wenn man eine längere Zeit dort gelebt hat, sozusagen. Wenn man als Tourist, glaube ich, nach Israel fährt und dann in den Iran, ist das okay. Aber wenn man sich eine längere Zeit dort aufgehalten hat, ist es, glaube ich, ein bisschen problematisch.
Und was hast du denn erlebt dort? Also als jetzt, warst du damals schon so bewusst jüdisch? Jetzt, also du bist ja religiös, nicht wahr?
Genau,
ja?
Genau.
Jüdisch-religiös. Yeah. Warst du schon damals auch so, also als du im Iran warst, warst du schon religiöse Jüdin?
Ja, also ich war schon auf dem Weg auf jeden Fall und das letzte Mal war ich auch schon wirklich religiös, so. Es war total, also ich habe mir die Synagogen angeschaut, aber ich habe mich nicht getraut, reinzugehen sozusagen, weil ich dachte mir, ich bin halt als Tourist hier und wenn irgendwas passiert, dann kann es sein, dass es halt problematisch ist mit der Ausreise und sowas. Ich wollte es einfach nicht riskieren, aber schon echt krass, sowas zu sehen.
Was hast du denn erlebt dort? Also erzähl mal ein bisschen.
Also einfach die Leute, die erzählt haben, wie das dann, weil die sind ja geblieben, zum Beispiel die, die dort jetzt sind, die haben wirklich...
Die Juden meinst du
jetzt, genau, ja? Die Juden haben aktiv entschieden zu bleiben. Die waren sehr patriotisch und meinten, ja, das ist unser Vaterland, wir wollen hier nicht weg, auch nicht nach Israel. Und soweit ich weiß, gibt es sogar einen Abgeordneten im Parlament, der jüdisch ist und es gibt ein jüdisches Krankenhaus. Und die sind zufrieden eigentlich. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das sagen, weil sie sozusagen Angst haben oder ob die es wirklich so meinen. Aber also wenn man als Jude geboren wird oder als Jüdin, hat man da eigentlich nicht so viele Probleme. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, wie das so zu Hause aussieht bei denen.
Und musstest du auch dich verschleiern, wo du jetzt in Iran warst?
Ja, also das ist für alle, egal ob christlich, jüdisch oder muslimisch, für alle herrscht Kopftuchpflicht. Und wenn man da sozusagen sich nicht dementsprechend kleidet, kann es sein, dass man, also dann wird man angehalten, gibt es manchmal Bußgeld und wenn das öfters vorkommt, dann nehmen sie einen auch schon mal mit. Und genau.
Also du landest praktisch jetzt in Teheran Airport, ja?
Genau.
Steigst aus dem Flugzeug, gehst in das Terminal und bestimmt irgendwo hängen diese gigantischen Gemälde von jetzt den ganzen Ayatollahs und Imamen. Was hast du da verspürt? Ich meine, ich habe schon, jetzt wo ich in Israel war, Angst gehabt, in bestimmte Bezirke dort reinzufahren in Israel, in arabische Gegenden und so weiter. Oder es gibt sogar, Aushänge, wo es geschrieben steht, sie verlassen diese Area und gehen in die nächste Area. Also das ist übrigens vom Westjordanland und da steht geschrieben, die israelische Armee oder Sicherheitskräfte werden nicht für sie sorgen. Und hatte ich schon Angst.
Yeah.
Und du bist praktisch in das Zentrum von Holocaust-Leugnern reingekommen. Es gibt ja diese Konferenzen und so. Wie fühlt man sich da? Also was geht dann dir vor, vor allem durch deine auch diese Vergangenheit, also die familiäre Vergangenheit, die Wurzeln, die deine Familie im Iran hat, dein jetziges religiöses Leben? Und dann das aktuelle Regime, was in Iran ist. Also sagt man sich so, fühlst du dich irgendwie verbunden oder hattest du Angst gehabt? Erklär mal das bitte.
Also es ist schon irgendwie so ein bisschen gruselig, wenn man sich so denkt, das ist das Land oder das sind die Leute, vor denen meine Eltern sozusagen weggerannt sind. Und man sich dann und sich denkt, okay, jetzt komme ich hierher, um mir das anzuschauen, wo meine Wurzeln sind. Ja, aber es ist wirklich, es ist was anderes. Die Zeiten ändern sich eigentlich oder haben sich geändert und ich finde, man sollte den Leuten nochmal eine neue Chance geben und sich selber ein Bild machen, weil ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben meine Eltern einfach schlechte Erfahrungen gemacht, aber das heißt ja nicht, dass ich unbedingt eine schlechte Erfahrung machen muss. Aber es ist schon so eine, irgendwo bin ich sehr verbunden mit der Tradition und mit der Kultur meiner Eltern, aber irgendwie, weil ich ja auch hier geboren und aufgewachsen bin, ist da irgendwie immer so eine Kluft, habe ich das Gefühl. Und vor allem dann, wenn man noch sagt, okay, man ist jüdisch, dann weiß ich nicht, ich hatte auch mal so eine Situation, da hat jemand zu mir gesagt, ah, woher kommst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme aus Deutschland. Dann meinte er so, oh, voll schön. Ich frage, ah, warst du schon mal in Deutschland? Er so, nee, aber ich finde, Hitler war ein guter Mann.
Wow.
Und ich gucke ihn an und so, das war ein Freund von meiner Cousine. Und dann gucke ich ihn an und dachte mir so, okay, was ist das? Und dann meinte ich so, ja, warum? Dann hat er mir gesagt, ja, ich fand das gut, was er mit den Juden gemacht hat.
Oh mein Gott. Wusste, dass seine Cousine jüdisch ist?
Nee, das ist eben, die ist vom Vater.
Ach so.
Und die ist muslimisch.
Okay.
Weil die Seite meines Vaters halt muslimisch ist. Und da war ich total geschockt. Also es gibt sowas und dann gibt es welche, die sagen, ja, oh, ich würde so gerne mal nach Israel, aber wir können halt nicht, weil wir Konflikt miteinander haben. Und also es gibt so, die gibt es überall. Es gibt Leute, die das eben toll finden und es gibt Leute, die das eben nicht so toll finden.
Und du hast noch Verwandte, also jetzt die noch
genau, in genau, auch. Mütterlicherseits und väterlicherseits.
Und wie ist die Situation aktuell dort? Also man hört ja, das Problem ist mit den Medien ist immer, die kommen und gehen.
Mhm.
Man hat mal das Interesse an Iran und dann wieder nicht.
Ja.
Und da gab es ja eine Welle von Protesten und so weiter. Und also bist du regen Kontakt mit deinen Verwandten und was sagen sie da? Wie ist denn die Lage dort aktuell? Also gibt es da Hoffnung, dass vielleicht das Regime gestürzt wird, dass eine neue Partei irgendwie kommt oder sowas in der Art?
Ja, also es gab vor allem so jetzt im Winter gab es sehr viele Proteste und man hat wirklich gedacht, dass eben ein neues Regime oder genau, dass das Regime halt verschwindet und eine neue Regierung kommt. Aber das Problem ist halt, das Regime ist einfach zu stark, das hat die Menschen zu sehr im Griff. Und jetzt, also das, was ich gehört habe, ist, dass einfach der Wert der Währung so niedrig ist, dass sich Leute kaum irgendwas kaufen können. Und somit verhungern die Menschen gerade einfach. Und das ist sozusagen deren, so die Art, wie das Regime versucht, die Menschen zu bestrafen für diese Demonstrationen und für das.
Ich verstehe. Für das, ja. Kommen wir jetzt nochmal zu deinem Leben jetzt nach Deutschland. Ne?
Ja.
Also du wurdest praktisch dann in Bremen aufgewachsen.
Genau.
Hast eine Schule besucht, ganz normal.
Genau.
Und dann, wie ist denn eigentlich jetzt deine jüdische Vergangenheit und deine jüdische Religion dir bewusst geworden?
Also tatsächlich wurde ich, also wie gesagt, mein Vater ist muslimisch und meine Mama ist ja jüdisch, aber ich wurde eigentlich tatsächlich noch getauft.
Das heißt, das ist das Beste, was es gibt. Alles,
genau,
ne?
Weil ich halt in Baden-Württemberg auch zur Schule gegangen bin. Wir haben, wie gesagt, in Bremen gelebt. Dann sind wir wegen dem Job von meinem Papa nochmal nach Baden-Württemberg zurück zum Bodensee. Und da bin ich auf eine katholische Mädchenschule gegangen. Und dann haben mich meine Eltern, wie gesagt, halt taufen lassen dafür. Und dann, als ich zurück nach Bremen gezogen bin, habe ich mich so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, weil ich wusste schon, dass wir irgendwie ja nicht muslimisch wirklich sind, weil mein Vater nie mit uns wirklich was gemacht hat. Aber wir haben einen Christbaum aufgestellt, aber ich glaube mehr so aus dem Grund, weil es alle machen und meine Eltern wollten sich integrieren. Genau, und dann war ich in Amsterdam 2014, das war auch die Zeit, wo halt der Gazakrieg war. Und dann war ich im Jüdischen Museum und habe dann gesehen, dass da so viele Sachen sind, von denen ich gar keine Ahnung habe, dann dachte ich mir, es ist schon ziemlich schade, dass ich eigentlich jüdisch bin und ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Und da halt eben diese ganzen, durch den Krieg eben ganz viele antisemitische Vorfälle stattgefunden haben, habe ich mir gedacht, okay, ich mache irgendwas. Und dann habe ich die jüdische Gemeinde kontaktiert und habe dann mit so Hausaufgabenbetreuung angefangen im Hort. Und da habe ich den Rabbi kennengelernt. Genau, und der hat mich dann so langsam eingeladen, für Schabbat zu kommen. Und dann bin ich immer hin und habe mir das angeschaut und habe die Feiertage mitgemacht und habe gesehen, dass es wirklich so was ist, was mir gefällt und was ich machen möchte. Und dann habe ich angefangen, so langsam darüber zu lernen. Genau, und dann habe ich so immer ein bisschen mehr auf mich genommen, sozusagen.
Und du hast auch bei Jack Community teilgenommen, ne?
Genau, genau.
Ich meine, das habe ich ja auch kennengelernt.
Ja. Yeah.
Und sag mal ganz kurz, und später bist du dann in eine Midrasha, also in eine
genau.
Mädchenschule für Torah-Studium, ja.
Genau,
Studien nach Israel gewandt.
Genau, also
geflogen, ja.
Ja, also ich bin erstmal nach meinem Abitur habe ich Hachshara gemacht, das Programm von Bnei Akiva. Und da war ich auch so 3 Monate in einer Midrasha. Und als es dann zu Ende war, habe ich gesagt, okay, es war mir nicht genug lernen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen so mehr Informationen bekommen. Und dann bin ich noch mal in eine Midrasha gegangen, genau.
Okay. Und was machst du jetzt eigentlich aktuell in deinem Leben? Was planst du so zu machen?
Also ich bin vor 2 Jahren nach Berlin gezogen und da habe ich angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Ich studiere jetzt im 4. Semester und habe ungefähr noch 1 Jahr. Also nächsten Sommer werde ich dann hoffentlich fertig sein. Und dann möchte ich erstmal noch 1 Jahr sozusagen ein bisschen reisen und ein bisschen arbeiten, damit ich mir dann meinen Master finanzieren kann. Genau, und dann habe ich vor, meinen Master zu machen.
Worin?
Auch in sozialer Arbeit, also aber ich glaube so klinische Sozialarbeit, weil mich interessiert die Arbeit mit Menschen mit psychischen Krankheiten sehr.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr interessant und ja.
Und wie kam es eigentlich, also was hat dich dazu bewegt, genau diese Sache zu studieren?
Also ich habe schon immer ich habe Soziologie zum Beispiel in der Schule geliebt. Diese ganzen sozialen Fächer waren einfach so die Fächer, die ich sehr interessant fahren und ich hatte immer gute Noten in den Fächern. Ich weiß nicht, und ich dachte mir, das liegt mir halt, weil ich auch in Israel so Volunteering gemacht habe und einfach schon immer engagiert war, dachte ich mir, dass es eigentlich ganz gut ist, das auch professionell zu machen. Und ja.
Krass. Ja. Und du meintest auch gerade, du hast noch irgendwas heute vor mit jüdisch-muslimischen Austauschprogrammen?
Genau, also ich habe eine sehr, sehr gute Freundin von mir aus der Uni, ist religiöse Muslime, also sie trägt auch Kopftuch. Und wir waren mal bei so einer Diskussion und dann hat uns ein Mann angesprochen und gesagt, dass, also hat gefragt, was wir hier dort machen. Und dann haben wir gesagt, dass wir zusammen studieren und dass wir befreundet sind. Und er fand das so interessant, dass er jetzt angefangen hat, mit uns eine Dokumentation zu drehen. Darüber eben, dass sozusagen jüdische und muslimische Leute miteinander befreundet sein können. Genau. Und,
ja. Aber du kennst auch die jüdische, die muslimische Kultur, nicht wahr? Also du kennst auch die Feiertage wahrscheinlich, oder?
Ja, schon, aber jetzt nicht so im Detail, ehrlich gesagt. Also ich weiß, was die Feiertage sind und ungefähr was gefeiert wird. Aber es gibt auch für mich so viele Sachen, die ich gar nicht weiß.
Mhm. Aber das interessiert dich auch, ja, oder?
Total, ja.
Und als, wie ist dann so also die Freundschaft zwischen dir und dieser jetzt muslimischen Frau? Ist da irgendwie Ressentiments oder sowas? Ich meine wahrscheinlich nicht, aber wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Also wirklich sehr gut, weil wir haben sozusagen die gleichen Schwierigkeiten und das verbindet auf jeden Fall. Also sie hat zwar keinen Schabbat, aber sie ist zum Beispiel auch nur halal und sie einfach versteht sie mich, weil ich finde, es ist manchmal echt schwer, so ein modernes Leben zu führen, aber halt irgendwo seine Wurzeln nicht zu vergessen und vor allem, wenn es einem wichtig ist, dann dazu zu stehen. Und so, und man hilft sich einfach gegenseitig und unterstützt sich. Und ja, es gab mal so Diskussionen wegen Israel auch, aber ich meine, das agree to disagree, oder?
Ja.
Man kann immer zusammen diskutieren, solange es respektvoll bleibt.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so, Israel und die Politik ist immer sehr schwierig zu diskutieren, weil die Fronten sind da wirklich weit auseinander.
Mhm.
Wahrscheinlich auch da
vorbei. Ja.
Und was habt ihr jetzt vor zu machen in diesem Projekt?
Also sie begleiten uns jetzt einfach so ein bisschen. Mhm. Genau. Und eigentlich wollten wir nach Israel fahren für diese Dokumentation auch, damit sie halt eben sozusagen so ein bisschen so die muslimische Seite erklärt und ich in Jerusalem wahrscheinlich dann so die jüdische Seite. Aber gerade wegen Corona ist das ja so ein bisschen schwer und alles so ein bisschen ungewiss. Deswegen schauen wir erstmal, wie das läuft. Aber
Corona war auch in Iran, glaube ich, sehr stark, oder?
Also sehr stark. Ich hatte sogar, ehrlich gesagt, in der Familie so Todesfälle.
Ach,
deswegen. Wow. Also halt weitere Verwandte, aber die waren halt eben in der Risikogruppe. Aber auch schon so im Februar, März, als es in Europa beziehungsweise so in Deutschland noch gar nicht so weit verbreitet war.
Krass. Und du bist aber auch aktiv noch als Madrasa bei J-Academy, oder?
Genau, genau. J-Academy ist halt, also es ist mein erstes Jahr und das ist ein Programm, das ist ein Gap Year. Das heißt, die Leute kommen eigentlich aus der ganzen Welt. Wir haben Teilnehmer aus Spanien, Griechenland, aus der Türkei und auch Deutschland natürlich. Und die verbringen sozusagen 10 Monate in diesem Programm und haben Internship, also Praktika, um einfach so einen sozusagen einen Start in das professionelle Leben zu bekommen. Und die haben ein Praktikum in Berlin, ein Praktikum in London und eigentlich noch eine Israel- und eine New York-Reise. Wie gesagt, Israel ist halt leider ausgefallen dieses Jahr. Das wäre eigentlich im Mai gewesen. Genau. Und jetzt läuft das Programm noch bis Juni. Also bis Ende Juni sozusagen und dann verabschieden wir eigentlich alle dann, leider.
Wie groß ist die Gruppe?
Wir haben 16 Teilnehmer und dann noch 5 Staff-Teilnehmer. Also
wow.
5 Staff, genau.
Also du bist voll aktiv, ne, in diesen ganzen Programmen bei uns, jetzt bei J-Academy.
Ja.
Cool, also Gott sei Dank. Das freut uns natürlich auch.
Ja.
Perja, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Und viel Erfolg noch in dieser Zusammenarbeit, ne,
Dankeschön.
In diesem Projekt.
Danke.